Ja, ich fühle mich irgendwie auch ganz neu, hier vorne zu stehen. Einmal ist hier alles ganz ungewohnt und dann habe ich in den Kalender geguckt, ja schon ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal auf einer Kanzel, vor einer Kanzel, bei einer Predigt gewesen bin. Heute Morgen habe ich am Schreibtisch gesessen und habe mich gefragt, na, wie geht das noch, kannst du das noch? Ja, also ich muss mich immer wieder neu irgendwie frei predigen, frei reden, weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ist schon so. Susanne hat schon gesagt, worum es geht heute Morgen, worum es mir geht. Wir sind ja in der Gemeinde in diesem Prozess, was ist gut und was soll so bleiben, was ist gut und soll vielleicht nicht so bleiben, weil es Besseres gibt, was Altes soll bleiben und was wollen wir hinter uns lassen und was ist vielleicht ganz neu oder sollte ganz neu in unserer Gemeinde werden. Da hinten an den Wänden hängen noch die Ergebnisse von der Gemeindefreizeit und dieses Gemeindeforum im November hat ja auch genau diesen Sinn. Genau darum geht es. Was könnte konkret in unserer Gemeinde sich ändern oder auch so bleiben. Der Bibeltext heute Morgen steht in diesem Zusammenhang und es ist ein Vers aus dem Propheten Jesaja, auf den man normalerweise sonst gar nicht kommen würde, weil er an einer ziemlich versteckten Stelle steht, im Propheten Kapitel 43 und es ist der Vers 19 und der ist mir auch nur deswegen mal ins Bewusstsein gekommen, auch schon vor vielen Jahren, weil er mal Jahreslosung war. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Und es gibt ein Bild, habt ihr das Bild hier zu dieser Jahreslosung? Kein Bild? Gut, kein Bild. Geht auch ohne. Dieser Vers aus Jesaja 43 heißt nach Luther: Gott spricht, siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Nochmal, Gott spricht, siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Dieser Text aus dem Propheten Jesaja ist in einer sehr speziellen Situation seinerzeit gesprochen worden. Und ich finde es immer wichtig, gerade bei alttestamentlichen Texten, sie nicht einfach so eins zu eins von damals nach heute zu übertragen und so zu tun, als gäbe es diese 2500 Jahre dazwischen gar nicht. Weil ich glaube, dass man dann dem Bibeltext auch nicht so einfach so gerecht wird. Und deswegen will ich, bevor ich diesen Text in diesem Situation, in dieser Gemeindesituation ausgewählt habe, ein bisschen was sagen zu der Geschichte, die zu diesem Text gehört. Dieser Bibeltext, den ich gleich noch im Zusammenhang lesen werde, spricht zu dem Volk Israel im babylonischen Exil. Exil hört sich immer harmlos an oder harmloser, es ist Gefangenschaft. Dieser Satz erreicht seine Hörer nicht zu Hause in Israel, sondern in einem fremden Land über 1000 Kilometer weg von zu Hause. Das ist für heute viel, wenn man mit dem Auto fährt, das war damals noch sehr viel mehr. Im Jahre 586 haben die Babylonier Juda erobert, Jerusalem eingenommen, zerstört, den Tempel zerstört und alle Leute, die damals was hatten und die was konnten, mitgenommen. Zurück blieb eine zerstörte Stadt, ein zerstörtes Land und es blieben nur die Leute, die nichts kannten und die nichts hatten. Das heißt, alle, mit denen man was anfangen konnte, sind damals in die Gefangenschaft gewandert. Und das war nicht einfach nur Gang großer Weltpolitik, sondern im Zusammenhang dieser Geschichte war das Gottesgericht über sein Volk. Wir haben heute, dass Gott ein Gott ist, der Gericht über sein Volk verhängt. Aber das gehört auch zu seiner Geschichte. Und jahrhundertelang ruft Gott sein Volk immer wieder zu sich und zu sich zurück. Und schon kurz nachdem die das Land unter Josua eingenommen, erobert haben, und kurz nachdem Josua und die ganze Gründergeneration gestorben war, fand das Volk die Götter, die es damals in diesem Land gab, sehr viel attraktiver, sehr viel interessanter. Und es beginnt die Geschichte seines Gottes, der nach seinem Volk sucht. Wenn man das Alte Testament liest, dann ist es die Geschichte Gottes, der sein Volk sucht. Und nicht die Geschichte seines Volkes, das seinen Gott sucht. Es ist die Geschichte eines Gottes, der um sein Volk wirbt, der immer wieder neu redet, der immer wieder neu einen Anfang macht, der immer wieder neu zurückruft. Durch Neuanfang, durch Gericht, durch Katastrophen. Und hier, diese Katastrophe 586 vor Christus, war in dieser langen Geschichte des Neuanfangs, des Werbens um sein Volk, die letzte Sache, die passiert ist. Und von den Kindern, die damals auf dem Weg in die Gefangenschaft mitgenommen worden sind, hat keiner das Heimatland wieder gesehen. 60, 70 Jahre für damalige Verhältnisse, das, was ein Menschenleben gerade so ausmachte, viele haben ein solches Alter nicht erreicht. Ja, das ist die Situation 2500 Jahre her, und die konkrete Situation ist lange Geschichte. Und wenn man Altes Testament auslegt, dann muss man halt gut damit umgehen, weil es nicht so einfach ist, dass man so das, was damals Gott gesagt hat und was er heute vielleicht sagen möchte, eins zu eins ins Verhältnis setzt und das einfach überträgt. So einfach geht das nicht, weil das, was Gott damals gesagt hat, ist wahrscheinlich nicht das, was er heute sagen möchte. Und das, was er heute sagen will zu uns, ist nicht einfach eins zu eins zu extrahieren aus diesen Texten. Ich sage das deswegen, weil ich es wichtig finde, angemessen mit solchen Texten auch umzugehen. Was immer geht und was ich heute mit euch machen möchte, was ich versuchen möchte, ist, dass man hinter diese Geschichte guckt und hinter diesen Text guckt und fragt, was ist das für ein Gott, der da handelt? Was sagen diese Texte aus über das Wesen Gottes, über das, was ihm wichtig ist und wo sein Herz schlägt? Und das möchte ich versuchen, heute Morgen zu machen. Und ich lese mal den Anfang dieses Textes, den man finden kann in Jesaja 43, Vers 14 und folgende. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen sende ich nach Babel, das heißt, um euretwillen schicke ich diese Botschaft zu euch, und ich jage hinunter als Flüchtlinge sie alle und die Chaldäer in den Schiffen ihres Jubels. Das heißt, die Sieger, die Jäger werden die Gejagten werden. Und ich, der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht der Herr, der einen Weg bahnte im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen ließ Wagen und Rosse und Streitmacht und Gewaltige damals. Da liegen sie, stehen auf nimmer, nicht mehr auf, sind ausgelöscht, wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht mehr der früheren Dinge und des Vergangenen achtet nicht. Und jetzt kommt dieser eine Vers. Siehe, nun schaffe ich Neues. Schon sprost es, schon wächst es. Seht ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme durch die Einöde. Ein sehr dichter Text. Sehr konzentriert. Das Erste, was mir aufgefallen ist und das Erste, was mir wichtig ist, ist, dass aus diesem Text die Sehnsucht Gottes nach der Herzschlag Gottes, das, was ihm wichtig ist, das wird deutlich in diesen ersten Versen. Ich wiederhole noch mal ein paar Passagen. So spricht der Herr, euer Erlöser. Um euretwillen habe ich nach Babel gesandt. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König, mein Volk zu tränken, bin ich gekommen und noch einmal mein auserwähltes Volk. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe. Das heißt, wenn man diese Worte liest und denen nachdenkt und wenn man auch mal auf sein Bauchgefühl hört, zwischen den Zeilen liest, dann schwingt etwas von der Sehnsucht Gottes nach seinem Volk mit. Und wenn man die Geschichte kennt, dann steht im Propheten Jeremia auch so ein Text, den man nicht so normalerweise auf der Platte hat, dass Gott kurz nach der babylonischen Gefangenschaft und nach der Wegführung einen Brief schreiben lässt durch seinen Propheten. Und man hat den Eindruck, dass Gott gar nicht warten kann, um seinem Volk neue Hoffnung zu geben, trotz des Gerichts. Und das ist so das erste, glaube ich, so ein Hauptgedanke, der sich durch die Bibel zieht, durch das Alte und auch durch das Neue Testament, was wir auch auf uns beziehen können als Einzelne oder auch auf uns als Gemeinde, dass Gottes Herz für uns schlägt, für diese Gemeinde, für seine Gemeinde in diesem Land und weltweit und auch für uns persönlich, dass Gott was an uns liegt, dass wir ihm am Herzen liegen. Obwohl der Gedanke des Gerichts, der ja auch eine Rolle spielt in diesem Text, uns fremd ist, weil wir mit dem strafenden Gott unsere Mühe haben. Ich helfe mir da immer so. Mit meiner Rolle als Vater, die ist ja jetzt nun schon als Vater von kleinen Kindern ein paar Monate her. Ich fand das immer wichtig, aber auch schwierig, unseren Kindern was zuzumuten. Sie die Folgen ihres Handelns spüren zu lassen, nicht einfach alles abzufedern, konsequent zu sein, wenn es darum ging, dass bestimmte Lernschritte einfach dran waren und dass sie was zu lernen hatten. Und ich kann mich jetzt an eine Situation erinnern, als unsere Kinder noch ziemlich klein waren, 4 und 6, 5 und 7, so um diesen Dreh, und da ging es immer mal wieder um diese ganze Frage Chaos im Kinderzimmer, Ordnung im Kinderzimmer. Und ich kann mich erinnern, ist ja jetzt schon ziemlich lange her, dass ich ein paar Mal ins Kinderzimmer gekommen war und ein paar Mal gesagt habe, jetzt wird hier endlich mal aufgeräumt, und es wurde überhaupt nicht aufgeräumt. Und es hat sich überhaupt nichts getan. Und irgendwann bin ich da hingekommen und es sah immer noch so aus. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, also ich gehe jetzt. Und wenn ich in 10 Minuten wiederkomme, dann werde ich alles das, was hier rumliegt, in den Mülleimer werfen. Ob das pädagogisch so wertvoll war, weiß ich nicht. Kann man sich ja drüber streiten. Auf jeden Fall ist mir das damals so rausgerutscht. Und dann bin ich gegangen und in 10 Minuten wiedergekommen und es war alles wie vorher. Ganz blöde Situation. War ich ja im Zuzwang, ne? Und dann habe ich den Mülleimer genommen und habe alle Kuscheltiere eingesammelt und da reingeworfen und rausgebracht. Dabei wollte ich das überhaupt nicht. Das hat mir in der Seele wehgetan, aber ja, ich habe sie dann auch nicht weggeworfen, sondern in den nächsten Wochen so peu à peu immer wieder im Kinderzimmer untergebracht. Ja, aber wie schon gesagt, also man kann jetzt ganz unterschiedlicher Meinung sein, ob das geschickt war, was ich da gemacht habe, habe ich auch vorher gar nicht lange drüber nachgedacht. Was mir wichtig war, mir hat das in der Seele wehgetan, was ich damals gemacht habe. Und ich glaube, dass das auch bei Gott so ist. Und wenn man seine Geschichte mit seinem Volk so liest, auch wenn Gott sein Volk die Konsequenzen seines Handelns tragen lässt, was man sieht in diesen Texten der Propheten des Alten Testaments, dass ihm das in der Seele wehtat. Dass er das nicht einfach gemacht hat, so jetzt rappelt's mal eben in der Kiste und jetzt werdet ihr sehen, sondern dass Gott das tut mit blutendem Herzen. Und dass auch in all diesen Geschichten etwas davon deutlich wird, dass Gott eine Sehnsucht hat nach seinen Leuten und dass das alles nicht etwas ist, was er mal eben mit links macht. Und das ist etwas, was mir total wichtig ist, weil ich glaube, dass das für diese Gemeinde stimmt, für unsere Gemeinde, die den Weg sucht, wie es weitergehen könnte, dass Gottes Herz schlägt für uns und bei uns. Und auch für uns als Einzelne, dass Gottes Herz für uns schlägt und dass wir ihm wichtig sind. Trotz Dingen, die schief gelaufen sind, trotz Sachen, die ihm nicht gefallen haben und die uns vielleicht auch nicht gefallen. Trotz Ungehorsam, trotz Gericht, trotz Strafe. Das ist das Erste, was mir in diesem Text wichtig ist und was ich glaube, was man sagen kann über die Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und dann macht Gott einen neuen Anfang und er schreibt ihnen, da waren die noch weit weg und das ist auch lange noch nicht wahr geworden, was er hier sagt, ich mache Neues, das wächst schon, seht ihr es noch nicht? Und zu diesem Neuanfang mit seinem Volk gehört, ich lese ein bisschen weiter, gegen Ende dieses Textes, dieses Kapitels 43, auch alles das, was mit Vergebung zu tun hat. Und Gott sagt, du hast mich belästigt mit deinen Sünden, du hast mir Mühe gemacht mit deiner Verschuldung. Aber ich, zweimal steht das hier, ich tilge deine Missetaten um meinetwillen und deiner Sünden will ich nimmermehr gedenken. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden, Arbeit gemacht mit deinen Verschuldungen, aber ich tilge deine Missetat um meinetwillen und deiner Sünden will ich nimmermehr gedenken. Das heißt, mal ganz allgemein gesagt, wenn in Beziehungen die Dinge schieflaufen, wenn man zusammengerasselt ist, wenn es Krach und wenn es Knatsch gab, da überall, wo Menschen zusammen leben und zusammen arbeiten, besonders da, wo man in der Familie zusammen lebt, dann glaube ich, dass es nicht so einfach einen Neuanfang gibt, wenn man die Dinge nicht klärt, die passiert sind. Ich kenne Paare, die meinen, dass man nach einem Knatsch und nach einem Krach einfach so weitermachen muss oder kann. Dass man nicht darüber reden muss, was passiert ist, dass man Dinge nicht klären muss, dass man sich nicht vergeben muss, das wird sich alles schon wieder einrenken und rütteln. Kann sein, aber glücklich und gut finde ich das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man einfach so auf dem Schutt dessen, was passiert ist, was Gutes aufbauen kann, was tragfähig ist, was gut ist. Ohne Klärung, ohne Verstehen, ohne Vergebung. Und so ist das auch mit Gott und seinem Volk. Gott macht einen Neuanfang und er sagt, ich will vergeben um meinetwillen. Das heißt, alles das, was gewesen ist, das soll jetzt auch vergangen sein. Und wir machen reinen Tisch und wir fangen neu miteinander an. Ich weiß nicht, wie das in unserer Gemeinde ist. Und jetzt beziehe ich das ruhig mal so auf die Situation der letzten anderthalb Jahre, die eine schwierige Zeit waren, auch für uns als Gemeinde. Ich hatte den Eindruck, dass wir in unseren Beratungen, in unseren Gemeindeversammlungen, per Zoom, lange Zeit, im Internet, dass wir uns große Mühe gegeben haben, umsichtig miteinander umzugehen. Und vorsichtig miteinander umzugehen. Dass wir versucht haben, angemessen zu entscheiden, was wir entschieden haben. Gottesdienst in Präsenz oder nicht und Livestream und diese ganzen Geschichten. Aber ich weiß nicht, wer sich vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren, anderthalb Jahren, abgehängt gefühlt hat. Vergessen gefühlt hat. Und den Eindruck gehabt hat, ich komme da gar nicht mehr vor. Ich bin draußen. Kein Mensch ruft mich an, noch viel weniger als sonst. Ich weiß nicht, wer in diesen letzten anderthalb Jahren von uns verletzt worden ist, wo es schiefgelaufen ist, wo wir als Gemeinde auch Dinge nicht gesehen haben, auch wenn wir uns Mühe gegeben haben. Als Gemeinde leben wir von der Vergebung Gottes und auch als Einzelne leben wir von der Vergebung Gottes. Und Gott legt uns ans Herz, vom Neuen Testament her noch viel mehr als vom Alten, selber zu vergeben und diese Vergebung zu leben. Und wenn wir mit einem Neuanfang beginnen wollen, auch das Alte tatsächlich abzuschließen und zu sagen, okay, da sind Dinge nicht gut gelaufen, aber das Buch will ich auch zumachen. Der Leitung dieser Gemeinde, den Pastoren, der Gemeindevertretung, der Gemeindeversammlung, all denen, die da in den letzten Jahren mitgemacht, mitentschieden, mitgehandelt haben, will ich auch vergeben, was zu vergeben ist. Weil es nur einen Neuanfang geben kann, wenn alte Dinge abgeschlossen, geregelt sind. Und wir sie noch lange mit uns mitschleppen. Ich glaube, dass es keine gute Zeit gibt, keine gute Zukunft ohne eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Und man mag ja von Jens Spahn, der ja noch Gesundheitsminister ist, halten, was man mag. Aber er hat mal gesagt, fand ich einen klugen Satz, dass wir uns nach dieser Pandemie wahrscheinlich viel zu vergeben haben werden. Fand ich klug. Der Satz ist jetzt nicht aus den letzten Monaten, weil man hinterher immer klüger ist als vorher. Das würde ich mir wünschen. Wie schon gesagt, weil ich das nicht weiß, was vielleicht passiert ist in den letzten Monaten, was auf der Strecke geblieben ist, wer auf der Strecke geblieben ist. Vielleicht gehört zu diesem Neuanfang auch der gute Abschluss dessen, was gewesen ist. Und das Dritte und Letzte. Gott redet von einem Neuanfang und er erinnert an eine alte Geschichte, wo er sein Volk schon mal befreit hat. Habt ihr vielleicht schon rausgehört? Ich lese das nochmal. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels, um euretwillen sende ich nach Babel und ich jage hinunter als Flüchtlinge sie alle, nämlich die jetzigen Sieger, und die Chaldäer in den Schiffen ihres Jubels. Ich, der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht der Herr, der einen Weg bahnte im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern. Und damit erinnert er an die große Befreiung aus Ägypten, die auch ein paar hundert Jahre zurück war. So spricht der, der damals einen Weg bahnte im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen ließ, Wagen und Rosse und Streitmacht und Gewaltige, jetzt liegen sie da und stehen nimmermehr auf, gedenkt nicht mehr der früheren Dinge und des Vergangenen achtet nicht, siehe, nun schaffe ich Neues, ich lege einen Weg durch die Wüste und ströme durch die Einöde. Ich sage jetzt mal was ganz Simples. Gott knüpft an alte Geschichte, aber er sagt, ich werde retten, aber ich werde das neu machen. Und das heißt, simpel gesagt, das Neue ist nicht das Alte. Hört sich, kriegt man keinen Nobelpreis für diesen Satz, ne? Aber das ist wichtig. Das Neue ist nicht das Alte. Gott will nicht einfach Vergangenheit wiederholen, sondern Neues machen. Und die Rückkehr des Volkes Israel aus der Gefangenschaft sah anders aus als die Befreiung aus Ägypten. Wenn Gott Neuanfänge macht, dann geht es nicht darum, das Alte einfach neu aufzuwärmen und an Altes anzuknüpfen, sondern das, was er sagt, seht ihr es nicht, das Neue, was ich schaffe, einen Blick zu haben für neue Entwicklungen, für die neuen Sachen. Weil Gott handelt und rettet, aber anders als früher. Ich kann mich erinnern an die erste Zeit meiner pastoralen Karriere in den 80er Jahren. Das war, wenn man jetzt mal, manchmal fehlen mir die Worte, ihr merkt das, Gemeindearbeit nach dem Erfolg misst, waren das die erfolgreichsten Jahre, die ich als Pastor jemals erlebt habe. Es waren die ersten 10 Jahre in Freudenberg und in Neunkirchen. Und die Freudenberger Gemeinde ist damals von 70 auf 170 Gemeindeglieder gewachsen. Boff. Dann bin ich 7 Jahre später da zum zweiten Mal Pastor geworden. Und ich sage das ja nicht, um hier was raushängen zu lassen, ne? Ihr versteht das richtig. Und ich habe gedacht, ich könnte einfach da so weitermachen, wo ich aufgehört habe, weil ich habe gedacht, die Gemeinde ist die gleiche geblieben, ich bin der gleiche geblieben. Wir machen einfach so weiter und das ging nicht. Bestimmte Dinge, die ganz toll waren, habe ich gedacht, könnte man reproduzieren, könnte man wiederholen, könnte man einfach wieder so machen. Aber das geht nicht. Waren 7 Jahre vergangen. Und genau genommen war ich nicht mehr derselbe und die Gemeinde auch nicht. Das Neue ist nicht das Alte. Hört sich simpel an, selbstverständlich ist es aber nicht. Weil ganz oft versuchen Gemeinden oder auch einzelne Leute, einfach das, was sich früher mal bewährt hat, weiterzumachen, weil es sich ja mal bewährt hat, weil es ja gut war. Und wenn es nicht klappt, dann macht man noch mehr des Alten, weil es hat ja offensichtlich nicht gereicht. Und es geht nicht. Weil mehr des Alten ist nicht automatisch mehr Neues. Und ich habe noch so einen Satz von einem alten, gedienten Bruder im Ohr, der mir vor 30 Jahren gesagt hat, ja, war das denn alles falsch, was die Väter damals gemacht haben? Ja, ich wollte halt auch immer mal wieder was Neues machen. War das denn alles falsch, was wir und was die Väter gemacht haben? Nein, natürlich war es nicht falsch. Aber die Zeit war eine andere und zu seiner Zeit war es richtig. Und heute ist nicht mehr einfach das Alte richtig, auch wenn es sich bewährt hat. Und wenn man sagt, wir machen einfach mehr des Alten, wird die Sache nicht neuer und nicht besser und nicht schöner und nicht richtiger. Das ist auch in diesem Text so. Gott sagt, ich rette euch neu. Denkt daran, ich habe das schon mal gemacht. Ich kann das, aber ich mache es anders. Ich werde es anders machen. Das müsst ihr sehen. Darauf müsst ihr achten. Also, worum geht's? Ich habe euch diesen Text, der sehr dicht ist, zugemutet, weil es um 3 Sachen geht. Das erste, Gottes Herz schlägt für sein Volk. Trotz Scheitern, trotz Ungehorsam, trotz Gericht, er sehnt sich nach seinen Leuten. Und das ist auch heute noch so, nach uns als Gemeinde, mit unserer Geschichte, trotz unserer Geschichte. Und nach euch als Einzelnen, mit eurer Geschichte, trotz eurer Geschichte. Gottes Herz schlägt für seine Leute. Und da hat er einen wahnsinnig langen Atem. Und fängt immer wieder neu an. Und das Zweite, dass Neuanfang nicht einfach geht ohne Bereinigung, wo das nötig ist. Und reden und klären und vergeben. Und das Dritte, dass Gott neue Wege geht. Was nicht heißt, dass die Alten falsch waren, sondern einfach, dass jetzt Neues dran ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Prozess als Gemeinde, der uns in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich beschäftigen wird, dieser Frage, wie könnte es denn bei uns weitergehen und was ist dran? Was Altes soll weiterleben oder was soll vielleicht sterben und was Neues muss vielleicht kommen, auch wenn es ungewohnt ist, dass wir diesen Prozess miteinander gehen, im Hören auf Gott, im Hören aufeinander, im Hören auch auf uns und mit einer großen Offenheit und Weite und Barmherzigkeit miteinander. Amen.